in die Jüngerschaftsschule von Markus wieder einsteigen. Als wir vor etwa einem Jahr darüber nachgedacht haben, was soll in den Predigten zutage kommen, dann kam ganz stark, geht mal durchs Markus-Evangelium durch. Und ich muss sagen, ja, das ist immer ganz gut, wenn man so eine Serie hat, wie man predigt, aber für mich ist ganz klar geworden während dieser Zeit, es ist Jüngerschaftskurs pur in der Bibel kompakt geschrieben. Es wird fast jedes wichtige Thema, was für uns relevant ist als Christen, angesprochen. Und jetzt geht es auf die Zielgerade zu. Wir gucken auf das letzte Jahr, wo Jesus mit seinen Jüngern Jüngerschaftsschule macht. Wir sind bei Markus 10 angelangt. Und das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, hatten wir den Jüngerschaftskurs Ehe. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel daran, es ist ja fast 3 Wochen her. Jesus machte sich von Galiläa durch Samarien hindurch in die Region von Perea. Das Bild war damals schon so schwach, aber wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Und damals kamen die Pharisäer mit der klassischen Frage, sag mal, darf man sich scheiden lassen, ja oder nein? Das ist ein ganz heißes Thema und wir hatten das versucht, ein klein wenig zu entwickeln, und ich hatte so ein paar Basisgedanken an den Tag gelegt, so 3 Basisgedanken. Einmal, dass wir festhalten, Ehe ist ein Geschenk, ein Charisma von Gott. Genauso wie Ehelosigkeit ein Charisma sein kann, ein Geschenk von Gott. Und wir hatten kurz festgehalten, dass die Ehe das Letzte ist, was uns aus dem Paradies übrig geblieben ist. Das ist so ein gigantisch großes, gutes Geschenk, die Ehe von Gott geschenkt. Es war seine Idee. Er hat am Anfang dieses Geschenk gemacht, am Anfang der Schöpfung. Und der Schöpfer weiß exakt, was gut ist und was schlecht ist. Deswegen hat er ja ausgedrückt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ist gut, nicht? Wir reden ja immer von der Gehhilfe, von der Gehilfin, aber hier ist Mensch, Adam, genannt worden. Also der Mann braucht eine Hilfe und die Frau auch. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann bringt er diesen Ehebund zustande. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist eine Sache zwischen Segen und Fluch. Und wir sind dann schließlich dahin gekommen, dass trotzdem Scheidung geschieht. Aus unterschiedlichen Gedanken heraus, dass ein Zerbruch geschieht. Und wir hatten ganz kurz darüber gesprochen, was geschieht, wenn ich versagt habe. Jesus führt ja Scheidung auf unsere Hartherzigkeit zurück. Und die hat jeder von uns, der hier ist. Da müssen wir gar nicht zu irgendwelchen Leuten gucken, die schon mal durch Scheidung gegangen sind. Jesus hat ja die 5000 Leute satt gemacht, schickt seine Jünger aufs Boot raus und dann rudern die über den See und dann kommt Sturm. Und Jesus muss den Sturm stillen. Und was sagt er zu seinen Jüngern? Mann, ihr mit euren harten Herzen, seid ihr nicht weise geworden über dem Austeilen von 5000 Broten? Also Jüngerschaft heißt, wie Gott unsere Hartherzigkeit beheben will. Deswegen, wenn der eine oder andere jetzt hier sitzt, der durch einen Ehebruch gegangen ist, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich, dass dein hartes Herz von Gott geheilt werden kann. Das ist die gute Nachricht vom Evangelium, die da ist. Das ist die gute Nachricht für unsere Stadt. Das ist die gute Nachricht für die Menschen, die draußen sind. Bei Jesus ist Heilung möglich. Und es bringt nichts, wenn ich sage, ach, der ist geschieden oder die ist geschieden, da ist das und das. Guck auf deine Hartherzigkeit, da bist du auf dem gleichen Punkt gelandet. Und wir alle brauchen diesen Jüngerschaftskurs vom Herrn Jesus, dass unser Herz wieder weich wird, dass wir wieder liebesfähig werden, nicht nur in der Ehe, in der Familie, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft ist nicht die AfD oder die Zankerei in Thüringen oder sonst was. Das ist die Hartherzigkeit der Menschen, dass sie als Klugscheißer auftreten und sagen, wir wissen schon, wo es lang geht. Und wir nicht mehr fragen, Herr Jesus, was sollen wir denn tun? Wir sind nicht mehr in der Lage, unsere leeren Hände ihm entgegenzuhalten und sagen, heile mein Herz und schenk mir die Gnade, dass ich es bewahren kann. Es gibt Hoffnung für alle, die durch Scheidungsprozesse gegangen sind und auch die durch Scheidungsprozesse von Gott gegangen sind. Weil manchmal fange ich erst an nachzudenken, wo Gott ist, wenn ich durch einen Zerbruch gehe. Leider. Na, das wäre ein anderes Thema für sich. Wir schauen auf das Heutige. Eigentlich ist es Eulen nach Athen tragen, dieses Thema, aber es setzt sich automatisch in der Geschichte fort. Jüngerschaftskurs auf dem Weg quasi nach Jerusalem, das letzte Jahr mit dem Herrn Jesus. Er spricht die Ehe an und dann heute die Kinder. Ich habe gedacht, Eulen nach Athen getragen, wie diesen Text lesen, der erklärt sich doch einfach von selbst. Aber ich will es trotzdem versuchen, uns einige Dinge in Erinnerung zu rufen, weil es ist Jüngerschaft. Nach der Ehe kommen die Kinder dran. Und ich lese erstmal den Text und dann werde ich so ein paar Eulen, die eigentlich klar sind für jeden Frommen, der irgendwie normal tickt. Und ich glaube, unsere Gemeinde hat an diesem Punkt ein hohes Maß an Erkenntnis, sonst würde so viele Kinder nicht ertragen, die hierher kommen. Dass wir die Wichtigkeit der Kinder ganz neu entdecken. Ich lese aus Markus 10, Vers 13 bis 27. Und sie brachten Kinder zu ihm, Klammer auf, zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Wer hat diesen Text schon mal gelesen? Na, also eigentlich ist es ja sonnenklar, nicht? Aber ich nehme uns mal mit auf die Reise. Je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gedacht, ich muss mir noch eine Notiz in mein Skript machen und noch eins. Und vielleicht springe ich jetzt ein bisschen hin oder her. Ich habe versucht, das mal didaktisch aufzulösen. Das Erste, was hier wirklich klar ist, Kinder sind ein Geschenk von Gott. Einer hat es erkannt, aber das hängt damit zusammen, weil seine Frau für die Kinderdienste hier in der Gemeinde zuständig ist. Nein, 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 das wäre jetzt gemein, ne? Stimmt. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und wie geht man mit Geschenken um? Man schmeißt sie in die Ecke und lässt sie liegen. Man setzt sie vor den Fernseher, damit sie ruhig gestellt sind. Man treibt sie ab. Aha, ein Geschenk Gottes. Wir hatten über das Geschenk der Ehe gesprochen und über das Geschenk von Kindern. Und ich glaube, wenn wir diesen Punkt nicht verstanden haben, dann verpeilen wir einen ganz wichtigen Teil. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ich gebe uns nochmal einen Bibelvers dazu. Aus Matthäus 18. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Klar, der Vater im Haus. Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wer nicht umkehrt und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, für das ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wir haben ein Ehepaar in unserer Gemeinde, was für mich eine ganz große Ehre ist, die Kinder aufgenommen haben. Die Kinder aufgenommen haben und sie nicht beiseite gestellt haben. Wir haben Frauen und auch Männer hier in der Gemeinde, die sich um Kinder kümmern. Was für ein Geschenk. Weil Kinder sind ein Geschenk und mit Geschenken, die von Gott kommen, geht man entsprechend mit um. Aber wie oft vergessen wir das in unserem Alltag? Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Jesus und die Kinder. Der zweite Teil, der mir aufgefallen ist, Kinder dürfen zu Jesus kommen. Das ist schon mal wieder eine andere Frage, die sich insbesondere theologisch so ein bisschen klar macht. Ich denke, solange ich in Gemeinden unterwegs bin, ist es immer wieder eine Frage, dürfen Kinder am Abendmahl teilnehmen? Habt ihr diese Frage schon mal im Hausbibelkreis bearbeitet? Dürfen die das? Ist es denen erlaubt? Die können doch gar nicht unterscheiden. Jeder prüfe sich selbst, ob ja oder nein. Aber wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Ich habe gedacht, wie oft habe ich über diese theologische Frage komisch nachgedacht. Es verdreht sich hier immer so, ist ganz komisch. Ich glaube, ich nehme gleich das andere Mikro. Ist auch jetzt egal. Ich glaube, Kinder dürfen kommen. Kinder dürfen kommen und dürfen schmecken, wie freundlich der Herr ist. Ich glaube ja, weil ihnen gehört das Himmelreich. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Ich habe es ein klein wenig gelernt, als wir mit der Familie gelernt haben, ab und an Schabbat zu feiern an einem Freitagabend. Dann wird der Tisch gedeckt, dann wird das geflochtene Brot auf den Tisch gelegt, die Jungs kriegen eine Kappe auf den Kopf, die Mädchen ein Tuch umgehangen und dann wird Brot und süßer Wein verteilt. Und das weiß ich, das war für unsere Kleine, wie die dabei saß, das war was ganz Wichtiges, sie durfte am Wein nibbeln. Normalerweise sagt man ja, Kinder und Alkohol geht gar nicht, aber sie mussten schmecken, wie süß das ist. Sie mussten schmecken, wie freundlich Gott ist. Wenn im Jüdischen Kinder erklärt wird, wie gut Gott ist, dann stellt der Vater einen Honigtopf auf, da müssen die Kinder den Finger reinstecken, müssen den ablecken und dann wird der Bibelvers zitiert, das Gesetz Gottes ist süß wie Honig. Man muss es schmecken, man muss nicht davon weghalten, sondern ich glaube zutiefst, Kinder sind berufen zu kommen. Es macht natürlich ganz viel her, wenn im Elternhaus den Kindern erklärt wird, was eigentlich geschieht. Wenn sie nicht mehr schmecken dürfen, wie freundlich Gott ist, dann leben sie nur von den Worten, die wir sagen und von den Erziehungsmustern. Ich möchte ganz bewusst betonen, Kinder dürfen hier zum Abendmahl kommen und ich möchte ihnen nicht wehren. Und wenn die noch ganz klein sind, und Mutter oder Vater teilt ein Stückchen Brot mit, dann ist es richtig, weil ihnen gehört sowieso das Himmelreich. Du musst auf dem Weg zum Abendmahl erstmal noch Buße tun, aber die brauchen das nicht, denen gehört das Himmelreich. So steht es hier im Text. Merkt ihr, wie ich die Theologie vielleicht ein bisschen herausfordere, nochmal drüber nachzudenken, weil ich bin ganz anders erzogen worden. Ich bin erzogen worden erst nach der Konfirmation, nachdem du komplett belehrt worden bist, erst dann durfte ich zum ersten Mal zum Abendmahl kommen. Ich sag's mal so, ich lese das in der Schrift. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich gehe zu Bar Mitzwa über, ich gehe in den alten Bund, aber Jesus sagt hier explizit, die Kinder sind zugelassen, sie kommen, sollen kommen können. Sie dürfen zu Jesus kommen. Und dann gehe ich nochmal ins jüdische Verständnis rein. Unten in der Synagoge sind die Männer, die lesen die Schriften den ganzen Tag. Oben auf dem Balkon sind die Frauen mit den Kindern. Deswegen heißt es ja auch, die Frau schweige in der Gemeinde, die sollten von oben nicht die Fragen stellen. Das war ein Ordnungsding, kein Hierarchieding. So, Kinder und Frauen oben gelagert. Ein paar sitzen ja oben, ihr seid echte Frauen im jüdischen Setting, die da oben sitzen. Ihr Männer müsst runterkommen, was habt ihr da oben zu suchen? Versteht? Und Kinder nach Möglichkeit alle ins Kinderhaus oben rin. Jesus sagt, nein, Kinder sind zugelassen. Jetzt ziehe ich die Jacke aus. Ist komisch, ne? Auf die andere Seite. Jetzt werde ich ganz neu. Jetzt sind wir hier. Die Kinder durften zu Jesus kommen. Das Dritte, Jesus wird bei der Ablehnung der Kinder absolut unwillig. Wenn du dir es nicht mit Gott verderben willst, dann achte auf die Kinder. Dann ertrag die Kinder auch, weil Kinder sind pfleglich. Du weißt das auch. Ich glaube, wenn einer den Jungscharleiter im Alter von 10 Jahren, wie alt ich war, wirklich zur Weißglut getrieben hat, dann war ich das. Dass er mich ertragen hat, ist unvorstellbar. Und das habe ich vielleicht aus unserer Gemeinschaftsbewegung, so fromm die an manchen Stellen waren, dass Frauen und Männer noch getrennt waren, das habe ich mitgenommen als Ballast und sagen, so möchte ich nicht sein. Aber was ich von ihnen gelernt habe, wir hatten Holzboden bei uns in unserem Saal. Und der war auf den Boden gelegt. Und wenn du da drüber gelaufen bist, dann kamen immer so kleine Staubwölkchen aus den Ritzen heraus. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Stühle beiseite genommen, wir haben die Bänke genommen, haben die rumgedreht und haben einen Tennisball genommen und haben im Saal Fußball gespielt. Und wir hatten eine ältere Dame, die für die Sauberkeit zuständig war, die wohnte in dem Haus. Und die kam dann rein und sagte, oh! Und dann kamen die älteren Brüder und sagten, die jungen Leute, die müssen Spaß in der Gemeinde haben. Und dann haben wir weitergespielt. Weil wir hatten die Deckung von unseren Vätern und die haben für mich gebetet. Deswegen sage ich mal, Jesus lehnt die Kinder nicht ab, selbst wenn sie manchmal stören. Aber dann habe ich den Punkt 4 hier rausgebracht. Kinder brauchen die Berührung von Jesus. Eigentlich ist es ja auch ganz klar, aber hier will ich nochmal innehalten. Es ist unbestritten, wenn Kinder in frommen Elternhäusern groß werden und sie von Anfang an gesegnet werden, das hat Einfluss aufs Leben. Ich war bewegt zu hören, dass am letzten Sonntag hier eine Kindersegnung da war. Ich fand doof, dass ich nicht dabei war. Aber es ist sowas Wichtiges, dass Kinder von Anfang an gesegnet werden. Es ist ganz so wichtig, dass Kinder von Anfang an immer wieder Jesus hingelegt werden. Ich kann mich daran erinnern, wie unser Sohn David geboren wurde. Der hat manchmal nachts Schreikrämpfe gekriegt. Und dann, ihr wisst, wie das ist, dann bestimmt der Junior im Prinzip deine Schlafenszeiten. Ich muss mit ihm da vielleicht nochmal reden, damit manche tiefe Wunde bei mir geheilt wird aus dieser Zeit. Weil die ganze Zeit, die mir verloren gegangen ist. Aber ich weiß, damit Marianne manchmal schlafen konnte, bin ich aufgestanden, habe ihn auf den Arm genommen und dann bin ich den Flur rauf und runter gegangen. Und ich habe nichts anderes gemacht, als in Zungen gebetet, dass ich ihn gesegnet habe, dass er zur Ruhe kommt. Dieser Lümmel, der wollte nicht immer, der wollte, dass ich weiterbete, hatte ich so den Eindruck, so das ganz tiefe Bewusstsein. Aber wenn wir nicht wirklich die Kinder zu Jesus bringen, was soll dann aus ihnen werden? Versteht ihr? Ich glaube, wir brauchen nochmal ein neues Bewusstsein in unserer Gesellschaft, weil ich kehre das mal ins Negative hinein. Bei uns ist es in der Gesellschaft so, dass Kinder, nachdem sie geboren sind, ganz früh in den Kindergarten gebracht werden. Möglichst Ganztagskindergarten. Danach kommt Ganztagsschule. Am Abend kommt Vater und Mutter absolut platt von der Arbeit. Das Kind will Zeit mit den Eltern haben, aber die Eltern können nicht und dann wird Sandmännchen angemacht. Oder heute kann man ja so eine Wischtechnologie ranbringen. Ja? Jedem Kind ein Tablet und dann steht es nachher so vor dem Fernseher. Oder wie jemand gesagt hat, steht vor der Mutter. Versteht ihr, was geschieht in unserer Gesellschaft? Wie viele Kinder werden noch zu Jesus gebracht? Das ist eine ganz gefährliche Sache, die ist viel gefährlicher wie dieser Virus, der aufkommt oder andere Dinge, die so kommen. Hier bricht eine gesamte Gesellschaft um. Man kann das aus der Geschichte, man lernt ja aus der Geschichte nie was Richtiges, man kann es von Belgien sehen. Belgien war absolut evangelisch geworden nach der Reformation. Und dann kamen die Jesuiten und haben gesagt, wir kehren die Sache um. Und haben angefangen, nur Kinderdienste zu tun. Heute ist Belgien überwiegend katholisch. Aus der Geschichte lernt man ja nichts, ja, und wie das manchmal so im Leben ist, das will mir ein Ding, ach, ist ja auch egal, lass mal so stehen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wieder ganz neu den Blick kriegen, wir brauchen eine Berührung für die Kinder vom Herrn Jesus. Gestern war ich in einem Seminar bei Teen Challenge, wo es darum ging, wie man Sponsoren für die Dienste von Teen Challenge oder die Help-Stiftung bekommen kann. Und ich sitze da und vorne war so ein richtiger Verkäufer, der hätte mir auch noch ein paar Kilo Lauspulver verkaufen können, ohne dass ich das brauche. Aber der brachte meine Gehirnzellen ganz komisch in Bewegung. Der fragte bei Teen Challenge, also wie viel wünscht ihr euch denn, dass ihr an Sponsoren, an Geld in diesem Jahr bekommt? Und dann stand dann auf einmal eine Zahl, ich sage nochmal, die bei mir hängen geblieben ist, das hat sich nachher verändert, 200.000. Da habe ich gedacht, okay, wenn mich als Pastor jetzt jemand fragen würde, Paul, wie viel Sonderspenden möchtest du denn in diesem Jahr haben? Da würde ich immer sagen, ja, 200.000. Willst du das als Einzelspende haben oder gestückelt? Ich sage, wäre mir egal, 200.000. Aber dann kam die eigentliche Frage, die viel stärker dahinter war, was machst du dann mit den 200.000? Und da hat er mich erwischt. Das Läusepulver hätte er mir nicht verkaufen können, aber hier hatte er mich erwischt. Was mache ich mit 200.000, die der Gemeinde vielleicht morgen geschenkt wird? Ist eine gute Frage, nicht? Das wäre die eine Sache. Aber die Frage wäre, was ist unser Hauptfokus? Was ist unser Hauptfokus? Und letzten Endes bin ich auf den Punkt gekommen, es geht um unsere Kinder. Ich meine, nichts gegen dich, Gerda, aber du wirst auch älter. Der Zahn der Zeit kommt und ich nehme nicht an, dass du das noch 40 Jahre weitermachen wirst. Ja. Aber die Frage ist, hätten wir 200.000, könnten wir zwei Personen einstellen nur für die Kinderdienste, weil es wichtig ist, dass Kinder zum Herrn Jesus gebracht wird. Ich habe mich gefragt, warum habe ich die Vision mit dem kleinen Kindergarten unten aufgegeben? Warum habe ich resigniert? Das ist das Wichtigste, was wir eigentlich tun können, dass wir in Kinder investieren. Die sind nicht die Zukunft der Gemeinde, sondern das Heute. Und wenn wir sie nicht zu Jesus bringen, wie wollen wir uns dann über die AfD, über die Linken, über die Rechten oder wie auch immer in der Politik, was ist, irgendwie diskutieren, wenn wir nicht anfangen? Ich habe mich gefragt, wie das ist in der Pastorenausbildung. Wo sitzt du? Da hinten. Normalerweise, entschuldige, das sage ich jetzt so, musste jetzt nicht tun, aber ich glaube, jeder Pastor müsste wenigstens ein Jahr Kindergottesdienst machen. Wenn er das nicht schafft, darf er nicht auf Gemeinde zugelassen werden. Wenn du Kindern nicht das Evangelium erklären kannst, wie willst du es Erwachsenen erklären? Du wirst immer nur theologisieren und kannst es nicht runterbrechen auf die Denkstrukturen der Leute, die zuhören. Und es ist eine Beschämung in unserer Gemeinde, dass wir demnächst Mangel an Kinderdienstmitarbeiter haben. Wenn wir aufhören, dass Kinder zum Herrn Jesus gebracht werden. Wir verlieren die Berufung der Gemeinde. Ich kann mich daran erinnern, wie wir bei Teen Challenge vor unendlichen Jahren gesessen haben. Ich durfte ja eine Zeit lang im Vorstand mit dabei sein. Und wir haben uns darüber unterhalten, die Kurfürstenstraße, die Teestube musste nach Kreuzberg verlagert werden zum Kotti. Und dann haben wir uns lange darüber unterhalten, wie das Ganze mit den Drogenabhängigen dann weitergehen sollte. Und hatten eigentlich eine nicht ganz so gute Rate von den 50, die kommen, hat sich vielleicht einer dann bekehrt. Vielleicht war die Bilanz wesentlich besser. Und ich habe damals gedacht, einen 40-jährigen Junkie zu Jesus zu führen und freizusetzen, ist wesentlich komplizierter als ein Kind mit Jesus so zu segnen, dass es erst gar nicht in die Drogenszene reinkommt. Und ich bin so dankbar, dass die Challenge dann angefangen hat mit Kinderdiensten und sie machen inzwischen so eine super Arbeit dort. Aber ich weiß, wir haben fast 3 Jahre über dieses Thema diskutiert. Das war eine ewig mühselige Angelegenheit, weil wir denken, wir müssen wieder zurück. Was würde ich mit 200.000 Euro machen? Ich würde jemanden einstellen, nicht der den Garten pflegt oder nicht für die Hausmeisterei. Ich glaube, ich würde jemanden einstellen für die Kinderdienste. Ich glaube, Gott hat so deutlich zu meinem Herzen gesprochen, während ich da diesem Verkäufer, dieser Krämerseele dazugehört habe. Was würde ich mit diesem Geld machen? Wenn wir nicht mehr Kinder zu Jesus bringen, wir erübrigen uns als Gemeinde und eine Gemeinde müsste in dieser Gesellschaft das Ziel sein, Kinder zu erreichen. Wir geben sie den Kapitalisten in die Hände und wundern uns dann, wenn es nachher nicht mehr geht. Ich möchte ganz neu die Vision in die Gemeinde hineinlegen. Wir müssen wieder hinkommen, dass Kinder eine Berührung mit Jesus, mit dem Heiligen haben. Punkt 5 aus dieser einfachen Geschichte. Es geht um die Ewigkeit. Habe ich schon gesagt, ihnen gehört das Himmelreich. Das Härteste, was einem Pastor passieren kann, ist, wenn er hinter einem Kindersarg hergehen muss, weil das Entsetzen, so vor der Ewigkeit zu stehen, ist ganz schlimm. Wenn jemand mit 103, 104 nach langer, schwerer Krankheit in die Ewigkeit gerufen wird, sagt man, okay, Gott war gnädig, er hat ihn genommen oder sie genommen. Aber ein Kind? Und mir fehlen dann immer diese Worte der Tröstung. Ich habe es 2-mal in meinem Leben mitmachen müssen. In einem Fall war es so schaurig, die hatten dann noch ein spezielles Team engagiert. Ich werde diese Beerdigung nicht vergessen. Und ich dachte, was spricht der Herr Jesus hier aus? Ihnen gehört das Himmelreich. Wenn Eltern an irgendeinem Punkt einen Trost bekommen können, dann das sicher in Jesu Arm, sicher an seiner Brust. Natürlich kommen die Schmerzen immer wieder, das kann ich bei Bodelschwink lesen, das kann ich bei Paul Gerhardt nachlesen, das kann ich bei Wilhelm Busch nachlesen. Immer wenn Kinder in die Ewigkeit gerufen worden ist, ist das ein Schmerz für die, die noch auf dem Weg sind. Aber wir dürfen uns trösten damit, dass Jesus hier eine absolute Aussage macht, ihnen gehört das Himmelreich. Manchmal höre ich mir das Lied von Eric Clapton an, Tears in Heaven, das er geschrieben hat, unplugged gespielt auf der Gitarre, wie sein Sohn gestorben ist. Was beginnt damit, wenn ich dir jetzt da oben im Himmel begegnen würde, würdest du mich dann wiedererkennen? Wüsstest du überhaupt, wie ich noch heiße? Wäre dann alles wieder wie vorher? Würdest du mir die Hand geben, mich festhalten und mir helfen? Wenn ich Kinder zu Jesus gebracht habe, wenn ich in diesem Glauben lebe, dann weiß ich, diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Manche fragen mich, wie viele Kinder hast du? Ich sage 4. 3, die noch leben, und 1, wo die Schwangerschaft abgebrochen werden musste, was behindert auf die Welt gekommen wäre, wie wir es nachher erfahren haben. Wo wir gar keine Entscheidung hatten, sondern du kommst ins Krankenhaus hinein und die Ärzte sahen, ihre Frau wäre verblutet, wenn nicht. Ich weiß, ich werde dieses Kind um Wiedersehen. Und zwar nicht behindert, sondern gesund. Und ich habe dieses tiefe Sehnen im Herzen, dass ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern oben im Himmel zusammen Jesus preisen werde. Über die Güte und die Größe, weil er ist unsere Erlösung. Und letzten Punkt habe ich noch. Darf ich noch einen hinterher? Was auch in dieser Geschichte genannt wird. Jetzt muss ich mal gucken, mein ganzes Ding ist hier, weil ich wahrscheinlich zu viel geredet habe, in eine andere Ebene gegangen, dann kriege ich das mal so weiter. Glaubenshelden glauben kindlich. Jesus macht ja ganz klar, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich habe gedacht, das Erste, was der Teufel mir raubt, wenn ich lange schon fromm unterwegs bin, ist diesen kindlichen Glauben. Wie ich mich bekehrt habe, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, kann das und das passieren, klar, mein Gott kann alles, zack, fertig. Heute denke ich, wenn ich bete, was passiert, wenn nichts passiert? Die Bibel drückt das an anderer Stelle in der Offenbarung aus. Er sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich glaube, das Massivste, was der Teufel uns rauben kann, ist diesen kindlichen Glauben. Wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, hat das Einfluss auf die Ewigkeit. Und ich stelle dann fest, wie kompliziert das ist, je mehr ich meine, ich denke, ich weiß, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Margarine Fett enthält und so weiter. Ja. Versteht ihr? Umso mehr geht mein kindlicher Glaube verloren. Kann Gott alles? Ja, aber. Und merkt ihr, wie uns der Alltag oft diesen kindlichen Glauben raubt? Wer ist länger als 20 Jahre fromm unter uns? Aha. Könnt ihr das irgendwie bestätigen, dass mit zunehmendem Alter das manchmal nachlässt, dieser kindliche Glaube, weil wir in Technik auf einmal arbeiten? Man muss ganz viel beten, damit was passiert. Wenn du gerade frisch bekehrt bist, sagst du, ach Jesus, du machst das eben. Du musst ganz viel in der Bibel lesen. Am Anfang weißt du nur, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Punkt. Was, Offenbarung, was ist denn das? Und Habakuk, ist das ein Kaugummi oder so, ja? Verstehst du? Wir sind irgendwann so fromm verkopft, dass uns die Leidenschaft verloren geht. Und ich habe so ein bisschen die Virussache positiv mal gesehen. Ich hätte mir mal vorgestellt, es würde jetzt so ein kindlicher Virus bei uns ausbrechen, so ein kindlicher Glaubensvirus. Ich sag dir, der wäre ansteckend. Man weiß ja sogar von diesem Virus, wenn du die Türklinke angefasst hast, da hält sich der Virus 14 Tage drauf, nicht? Deswegen ist er so gefährlich. Aber ich habe gedacht, wenn die fromme Klinke geputzt wäre und du würdest drauf fassen, deine ganzen Nachbarn, die würden sagen, jetzt ist er durchgeklinkt, ich will auch. Was wäre das ansteckend? Wir würden die Lebensraten in den Fernsehern hören und nicht die Todesraten. Schon wieder 38.000 infiziert. Was wäre das, wenn das hier in Berlin passieren würde? Da wollte ich eigentlich gar nicht. Das Erste, was uns der Teufel raubt, ist dieses grundsätzliche Vertrauen. Und mir scheint es mit zunehmendem Alter, mit zunehmender theologischer Ausbildung, scheint das schwächer zu werden. Eigentlich müsste das doch umgekehrt sein, je mehr man ihn erkennt. Ich habe mir gedacht, das ist es. Ich habe gedacht, Jüngerschaft Unsere Machbarkeit stößt an Jüngerschaftsgrenzen, wenn ich meine, ich muss tun, ich muss leisten. Kindlicher Glaube setzt ganz viele Liebesbeziehungen voraus. Ich habe vor Jahren mal erzählt, Marianne hat mich da gestern nochmal durch einen Nebensatz dran erinnert, wir hatten in einer unserer Wohnungen ein Hochbett. Du liegst oben ganz friedlich, schläfst vor dir hin, so die Morgenstunden haben angefangen, es ist alles noch so ein bisschen ruhig und du sagst, ah, endlich mal ausschlafen. Und plötzlich hörst du da so einen halben laufenden Meter unter dem Bett herlaufen und du weißt, was jetzt kommt. Jetzt geht's die Treppen hoch, zack, 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 nach oben. Und du denkst in deinem Halbschlaf, hoffentlich kriecht sie bei Marianne unter die Decke. Kalte Füße kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Und plötzlich, der Horror passiert, die Decke fliegt zurück. Ein Arm umschlingt meinen Hals. Ich denke, das war's. Und dann höre ich, Papa, du bist mein liebstes Knuddeltier. Da dachte ich, wow, ein Glück, der zu bei mir unter die Decke gekrochen ist. Das ist kindlicher Glaube. Das ist kindlicher Glaube. Das ist Anbetung in Reinkultur. Wir analysieren, wenn wir kommen, nach dem Liedgut. Bei Jesus ist es ganz anders. Ich darf zu ihm kommen. Ich darf eine Beziehung haben. Auf das kommt es an. Und wenn ich dann wirklich wieder Papa sage, aber Vater, diese Anbetung möchte ich wieder haben. Und das ist das, was wir so häufig verlernt haben. Wie ein guter Vater, so ist er zu uns. Das wird das, was uns geraubt wird. Und ich habe gedacht, vielleicht müssen wir ganz neu beten für Kindermitarbeiter. Und ich würde gerne hier noch eine Praxis einfließen lassen. Wir können diesen Text natürlich immer wieder lesen. Nach der Ehe das Geschenk kommen Kinder als Geschenk in dieser Geschichte, in dieser Jüngerschaftsausbildung vor. Ich würde uns gerne ermutigen, entweder betest du alleine oder du nimmst dir jemand rechts und links an deine Seite und wir nehmen eine erste Runde und beten für Kinder, für Enkelkinder oder einige sind so alt, dass sie für Urenkel schon beten können, dass die zu Jesus gebracht werden. Die hast du nicht geschafft, weil die, ach, meine Enkelkinder sind ja in England, ist ja ganz komisch, die kann ich noch nicht mal mit dir herschleppen. Aber wie oft vergesse ich das, für sie zu beten? Und sagen, Herr Jesus, hier, zack, hast du. Zack, Jesus, leg du mal Hände auf. Jesus, mach du mal. Ich kann nicht, ich bin zu doof. Bei meiner Erziehung versaue ich alles, aber du kannst. Das wäre jetzt ein Moment, einfach mal für unsere Kinder, egal wie groß und wie alt sie schon sind, wir beten für die als erstes, ja? Also, und dann machen wir noch eine zweite Runde. Aber such dir jemanden, mit dem du vielleicht beten kannst. Vielleicht sind Ehepaare, die ganz neu für ihre Kinder beten oder für ihre Enkelkinder oder Urenkelkinder. Aber lass uns einen Moment Zeit nehmen, für Kinder zu beten. So wie damals die Mütter oder vielleicht auch die Väter die Kinder zu Jesus gebracht haben. Oder mal, also einmal ganz kurz, ich schweige. Ihr fangt an, ich höre ein bisschen Murmeln oder ein leises Gedankengebet. Und such dir vor allem die Herzenbrocken raus. Da, wo alle schon die Hoffnung aufgegeben haben. Ich merke schon, ihr schiebt ganz viele Kinder in die Hände vom Herrn Jesus, das ist gut so. Aber ich möchte das Ganze noch ein bisschen erweitern. Und jetzt betet ihr für euren Nächsten, den ihr rechts und links seht. Weil viele von uns sind nicht zu Jesus gebracht worden. Die haben vielleicht guten Vater gehabt, die haben vielleicht keine gute Mutter gehabt. Die sind vielleicht sogar im Heim groß geworden. Und das hinterlässt ganz tiefe Wunden. Und ich möchte, dass wir vielleicht füreinander bitten, wo diese Wunden da sind. Oder auch wenn du Leute kennst, wo diese Wunden geschlagen worden sind, dass wir ganz neu beten, dass da eine Heilung kommt, dass du dich oder deinen Nächsten zu Jesus bringst und sagst, der braucht das nochmal, Jesus, dass du ihn berührst. Und für alle die, die das betrifft, euch möchte ich gleich beim Abendmahl besonders einladen, dass ihr kommt und sagt, ich will wieder ganz neu kindlich glauben lernen. Ich will diese Annahme von dir ganz neu erfahren. Und eine letzte Runde der gemeinsamen Fürbitte möchte ich, dass wir für die Kindermitarbeiter hier in der Gemeinde beten, für Kindergärtnerinnen, für Lehrer, für welche, die den Dienst in unserer Gesellschaft tun, dass sie ganz neu berührt werden mit Kraft aus der Höhe, nicht gesellschaftliche Normen zu verkündigen, sondern dass Kinder zum Herrn Jesus gebracht werden. Lasst uns dafür vielleicht für unsere Kindermitarbeiter beten. Lasst uns beten, dass bei den Rangern ein Durchbruch mehr und mehr kommt. Lasst uns beten für die Kindergärtner, für die Lehrer in unserer Gesellschaft. Jesus, halte uns diese Jüngerschaftsausbildung wirklich in der oberen Prioritätsstufe, dass wir nicht aufhören, die Kinder vor dich zu bringen. Dass du ihnen Hände auflegst, sie segnest, sie herzt, dass sie deine Wärme, deine Liebe, deine Freundlichkeit spüren und dabei gesegnet werden. Und ich bete aber auch für uns, wenn wir jetzt zum Mahl kommen, dass du uns da so berührst, dass wir das ganz neu wieder merken, wir sind deine Kinder. Vergib uns, wenn unser kindlicher Glaube in der Lebenswirklichkeit auf der Strecke geblieben ist. Ich bete um eine tiefe Berührung, wenn wir wieder schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Ich bete, Herr Jesus, dass wenn Frauen und Männer gleich nach hier vorne kommen, dass sie heil und getröstet werden, weil du sie in den Arm nimmst. Dass selbst Misshandlungen der Kindheit heil werden. Du bist ja der Heiland. Dass Ermutigung zum Leben kommt. Schenk diese Gnade, dass wir wieder kindlichen Glauben bekommen. In der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, dankte und sprach's. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist der Bund, den ich mit euch schließe. Wir verkündigen damit seinen Tod. Aber damit auch die heilende Kraft, die er am Kreuz erworben hat. Danke, Jesus, dass ich Brot und Kelch segnen darf. In deinem Namen. Amen. Es wird wirklich jetzt nochmal ein heiliger Moment sein, wo wir nach vorne kommen können und können Brot und Wein nehmen. Max, würdest du mit deiner Frau kommen und austeilen? Christa, darf ich dich auch ermutigen zu kommen? Sigi und Brigitte, darf ich euch, ihr wisst ja schon, wie das ganz gut geht. Thomas, würdest du mit deiner Frau kommen? Wie immer, komm du mit dem Rollstuhl und das Lobpreisteam, dass wir anfangen. Ihr wisst, wie das geht. In den kleinen sind die Traubensaftteile drin, in dem kleinen Kelchen und in den großen eben der Wein. Aber erwarte, wenn du kommst, dass Gott wirklich was an deiner Seele tut. Und ich würde euch beide bitten, dass ihr vielleicht schon, ich weiß, du könntest einen Stuhl auch nehmen, dass ihr aber schon da seid, wenn wirklich einer noch einen speziellen Segen will, dass er zu euch beiden kommen kann, dass wir nicht warten bis nachher. Und vielleicht kannst du dann auch noch dazu kommen, dass wir eine Zeit haben, wo wir dann auch noch segnen, dass ihr da vorne schon steht oder da vorne schon seid.